Orden on Air. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich.
Herzlich willkommen zu Orden on Air, dem Podcast der Ordensgemeinschaften Österreichs. Ich bin Renate Magal und ich bin heute mit unseren Mikros wieder mal zu Gast in Tirol. Genauer gesagt bei den Don Bosco-Schwestern in Baumkirchen. Sie betreiben hier das geistliche Zentrum und Tagungshaus Schloss Wohlgemutsheim und auch einen Kindergarten und Hort. Bei mir ist heute die Leiterin des Hauses, Schwester Maria Maxwald. Wir werden über die bewegte Geschichte des Hauses sprechen, über die Faszination von Exerzitien, Einkehrtagen und Kloster auf Zeit und auch über den Auftrag der Don Bosco-Schwestern und der ganz persönlichen Berufung von Schwester Maria Maxwald. Herzlich willkommen bei Orden on Air und schön, dass du dir für den Podcast Zeit genommen hast.
Dankeschön für die Einladung.
2024 ist ja ein ganz besonderes Jahr für die Don Bosco-Schwestern hier in Baumkirchen. Ihr habt großes dreifaches Jubiläum. Das Schloss Wohlgemutsheim selbst gibt es seit 550 Jahren. Die Don Bosco-Schwestern hier im Schloss gibt es seit 65 Jahren. Und vor 10 Jahren wurde das geistliche Zentrum wieder eröffnet. Warum wieder eröffnet? Was ist damals passiert?
Es gab 2005 die Entscheidung, den Standort Baumkirchen aufzugeben. Also wir sind hierher gekommen vor 65 Jahren, das heißt 1959 im Herbst. Damals war es ganz kurzfristig für 2 oder für 3 Jahre Noviziat, also Ausbildungsstätte für die jungen Ordensfrauen. Und dann hat man gleich begonnen, Kindergarten zu bauen, Gruppenstunden anzubieten für die Mädchen vom Dorf und eben auch dieses Gebäude zu errichten, das damals schon als kleines Exerzitienhaus, kleines Bildungshaus gelaufen ist. Und das war einfach in die Jahre gekommen. Da ist nie grundlegend investiert worden in die Bausubstanz und damit hat es einfach nicht mehr entsprochen. Es hat dann Phasen gegeben, wo man überlegt hat, wie kann man neu durchstarten. Immer wenn es ums Geld gegangen ist, haben wir gesagt, hat keinen Sinn, schaffen wir nicht. Dann haben wir weiter, sagen wir es ruhig, weiter gewurstelt mit dem, was man hatte und mit den Gruppen, die einfach trotzdem gern gekommen sind. Und dann 2005 war österreichweit so ein Prozess von außen begleitet, welche Standorte wollen wir in die Zukunft führen und welche nicht. Und am Ende dieses Projektes haben wir dann so diese berühmten Punktal geklebt und da hat sich eine große Mehrheit dafür ausgedrückt, wir werden uns von Baumkirchen trennen müssen, das schaffen wir nicht mehr. Und der Provinzrat hat dann das auch zum Beschluss gemacht und das war im Frühjahr, meiner Erinnerung nach, und im Herbst sind die ersten Stimmen wieder laut geworden, aber wir bleiben schon. Und es war damals dann der Leitung in der Provinzwechsel und meine Vorgängerin hat damals gesagt, aber wir bleiben schon in Baumkirchen. Da habe ich gedacht, was geht da jetzt ab? Natürlich ist das Herz von allen an diesem Haus gehangen, aber so eine Entscheidung, die so frisch war, dann gleich wieder in Frage zu stellen. Ich hatte dann bei meinem ersten Besuch als Provinzleiterin hier in Baumkirchen ein Gespräch mit dem Bürgermeister und habe auch verstanden, die haben kein Interesse, dieses Haus zu übernehmen, aber sie würden halt über eine Nachnutzung nachdenken, wenn denn wir wirklich weggehen. Und letztendlich haben wir uns dann entschieden, 3 Jahre eine Projektphase einzuleiten, auch wirklich so im Sinn der geistlichen Unterscheidung offen zu sein, zum Weggehen oder nochmal neu durchzustarten, wenn sich etwas in diese Richtung hin zeigt und bestärkt. Und wir haben dann hier eine eigene Projektgruppe angesiedelt, 4 Mitschwestern und damals auch 3 Kandidatinnen, die sich aufs Ordensleben vorbereitet haben. Ja, und irgendwann war dann der Zeitpunkt klar, es scheint so, dass es noch einmal werden will. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, hier noch einmal durchzustarten. Es hat inzwischen auch ein inhaltliches Konzept gegeben. Und dann ist es ins Planen gegangen. Wir haben das dann in 3 Bauphasen gegliedert, um es ein bisschen überschaubarer zu machen. Das erste war, den Wohnbereich für die Schwestern zu richten und in dem Zuge auch den Kindergarten zu erweitern. Und weil klar war, dass wir den alten Ansitz, wo die Schwestern eher primitiv gewohnt haben, dass wir den für die Gäste richten und schön machen. Und dort, wo die Gäste gewohnt haben und das ein bisschen aus der Zeit gefallen war, dass wir das für uns dann adaptieren. Von daher haben wir zuerst für uns den Wohnraum geschaffen, dann haben wir die Kapelle saniert, die war nicht im Plan. Heute sind wir sehr, sehr froh, dass wir das gemacht haben. Sonst wäre rundherum alles schön und die Kapelle wäre, wenn man daran gewohnt ist, sieht man es nicht, wie sie eigentlich wirklich ausschaut. Jetzt ist sie einfach wirklich das Herzstück, baulich und spirituell sowieso. Und dann war Pause, weil wir nicht wussten, wie wir diesen dritten Teil schaffen sollten. Dann waren in dieser Wartephase, wo wir nicht gewusst haben, hatten wir dann 3 Wasserschäden in einem Winter. Also es hat gedrängt, hier auch zu einer Entscheidung zu kommen. Und letztlich haben wir dann auch gesagt, wir schaffen auch den dritten Teil, denn das ist das Kernstück ohne dem. Mhm. Wenn wir den Bereich für die Gäste nicht richten, dann können wir vergessen, hier ein geistliches Zentrum und Tagungshaus zu errichten. Und so sind wir ja einfach nochmal durchgestattet und eben 2014 eben Wiedereröffnung. Mhm. Weil es natürlich Ähnlichkeiten gibt zu dem, was es vorher gegeben hat, und doch ist es nochmal etwas anderes, nicht unbedingt von der Zielrichtung, aber einfach größer ist das Ganze geworden.
Mhm. Anders gedacht auch nochmal.
Ja, einfach verstärkt auch als Tagungshaus und nicht nur als geistliches Zentrum, also auch sind alle möglichen Gruppen sind hier zu Gast und freuen sich am schönen Ambiente.
Genau. Du hast mich ja gerade auch durchs Haus geführt oder durchs Schloss geführt. Das ist ja wunderschön Ansitz, renoviert. Ja. Ansitz, wunderschön renoviert. Dieser Mix aus den alten Holz- und Einlegearbeiten und diese Holzdecken und dann aber trotzdem dieses Moderne mit Licht und viel mit Weiß und Glas auch gearbeitet. Also es ist wunderschön, kann ich mir gut vorstellen, dass die Gäste sich hier wohlfühlen. Also dieser Mut hat sich wohl ausgezahlt. Also ich denke mir, dass da viel Mut dazugehört, auch so einen Schritt dann doch nochmal zu wagen, durchzustarten.
Das hat schon Mut gebraucht. Es war dann, wie die Entscheidung gefallen ist, sind ja auch wieder die Bedenkenträgerinnen gekommen, die gesagt haben, schaffen wir denn das? Und mir ist damals wirklich ein Schriftwort zugefallen, das mich wofür ich nach wie vor sehr, sehr dankbar bin, dass mir das zugefallen ist. Ich war gerade in einer Gemeinschaft zum Gespräch und bin angeredet worden auf diese ganz frische Entscheidung, jetzt doch zu bleiben. Dann habe ich gesagt, ich kann nicht gegen diese innere Zuversicht entscheiden. Wir waren offen, auch wegzugehen, alles aufzugeben, aber wenn sich's zeigt, und diese Zuversicht da ist, ich kann nicht gegen diese innere Zuversicht entscheiden. Und nach diesem Gespräch bin ich dann ins Zimmer gegangen und habe so das Buch in die Hand genommen, um zu schauen, was nächsten Tag so die Liturgie für Tageslesung bringt. Und es war der Hebräerbrief, was geheißen hat, werft eure Zuversicht nicht weg. Was ihr braucht, ist Ausdauer, um so den verheißenen Lohn zu erlangen, so ungefähr. Also, und das war mal so eine Stütze in all diesen Jahren des Umbaus, wo wir auch oft nicht wussten, wie es weitergeht. Aber so die Zuversicht nicht wegwerfen, mit dem sind wir dann letztlich gestartet. Wow. Das war eine große Kraftquelle.
Das glaube ich. Das Schloss oder der Ansitz selbst ist ja schon 550 Jahre alt und hat bestimmt eine bewegte Geschichte. Du hast auch in einem Interview mal gesagt, das Schloss Wolgemutsheim hat viele politischen und gesellschaftlichen Stürmen standgehalten und die unterschiedlichsten Menschen beherbergt. Welche Stürme und welche Menschen waren das?
Ich meine, die 550 Jahre gelten für den Teil, der so als Ansitz darstellt. Der älteste Teil geht ja noch ins 13. Jahrhundert zurück, dieser Wohnturm, wo jetzt ein Speisezimmer, Turmspeisezimmer und Bar sich befinden und die Räume darüber. Also wenn man denkt, so von 1230 bis jetzt, meine, da geht man durch Kriege, durch politische Umwälzungen. Also da denke ich jetzt gar nicht ganz konkret, das, nur das weiß man, wenn man so schaut, was vom ausgehenden oder Hochmittelalter bis jetzt, ob ich da technisch, ob ich da politisch, ob da die ganzen Kriegsviren, da brauche ich nicht nur an die letzten zwei Kriege denken, im 20. Jahrhundert auch davor so vieles, oder die Entdeckung Amerikas, die ganze Kolonialgeschichte, so, also alles, was da, der ganze Seehandel, alles, was da war, was auch in der näheren Umgebung einfach an politischen Veränderungen da war. Und ich denke mir, dieses Haus, diese Kapelle, das hat das alles erlebt, wenn man das von Gebäuden sagen kann, aber dem Stand gehalten auch. Und mich beeindruckt das, und da wird auch die eigene Geschichte hier in diesem Haus so glitzeklein. Und ausgebaut hat es ein Bürger aus Hall am Beginn des 16. Jahrhunderts. Und das war dann zwar drei Generationen in diesem Familienbesitz. Dann hat es zum Beispiel Ferdinand II., der war damals Tiroler Landesfürst, hat das erworben für seine Gattin. Und dann, er ist dann sehr bald gestorben, die Gattin hat es dann verkauft an ihren Sekretär, und er hat es dann gleich weiterverkauft an das Königliche Damenstift in Hall. Die haben das dann gehabt, bis dass Josef II. Mit der Säkularisierung heute halt all diese kontemplativen Ordensgemeinschaften aufgelöst hat, damit war auch, die haben, glaube ich, ja nicht gewohnt, aber halt die Ländereien und vielleicht alles Sommersitz oder Freizeitsitz. So, und dann waren ganz viele wechselnde Besitzer. Es war auch zwischendurch heruntergekommen. Es waren zum Teil auch Bauern, die hier einfach ihre Sachen oder ihre Tiere eingestellt haben als Lagerraum. Und erst im 19. Jahrhundert durch eine Baronin von Hornstein, dass das wieder in adeligen Besitz gekommen ist. Und wir haben es dann 1959 vom Graf Bernhard von Galen gekauft.
Seid ihr 65 Jahre hier an diesem Standort? Was hat die Don Bosco-Schwestern bewogen, hierher zu gehen? Wir sind hier, also vielleicht ein bisschen beschreiben, wir sind im Bezirk Hall in Tirol, im Inntal.
Bezirk Innsbruckland.
Bezirk Innsbruckland. Sehr ländliche Struktur.
Ja.
Was war da das Ausschlaggebende? Warum sind die Don Bosco-Schwestern genau hierher gegangen?
Ich glaube, es war wirklich, weil die ursprüngliche Destination für diesen Standort das Noviziat war. Und da hat man doch etwas gesucht, was irgendwo ländlich ist, in Stadtnähe, aber doch nicht. Und wir haben das Jahr davor in Innsbruck das Provinzialat eröffnet, ein Haus gekauft worden, und da ist dieses Haus schon angeboten worden. Aber für den Sitz einer Provinz ist die Stadt wichtig. Mhm. Für ein Noviziat haben sie gesagt, da ist dieser Standort dann der richtige, so auch mit viel Natur und Ruhe. Und das ist aber nicht lange gewesen, sondern die Novizinnen sind dann wieder ins Ausland gegangen, nach Deutschland und nach Italien für die Ausbildung. Und hier war dann eben das Kindergarten, ist etwas, was immer auch zu uns gehört. Familien unterstützen, Kinder betreuen, begleiten. Und dieses spirituelle Angebot einfach auch für die Erwachsenen gehört einfach auch mit dazu. Auch das stärkt letztlich Familien.
Und jetzt können die Gäste hier die schöne Umgebung, die Natur genießen und die Ruhe.
Genau, und die Gäste sind, also egal, ob es jetzt für, ob jetzt irgendein Krankenhausteam kommt oder irgendein EDV-Team oder irgendein pädagogisches Team. Sie sagen oft, sie kommen rein und merken, da ist etwas anders. Da kommen sie runter, da ist die Atmosphäre anders. Es führt in die Ruhe, auch wenn man zum Arbeiten kommt.
Jetzt hast du schon das richtige Stichwort geliefert. Wir haben auch im Medienbüro der Ordensgemeinschaften bekommen wir immer wieder mehr Anfragen auch von Journalisten oder von Redakteuren zu diesem Thema, dass Exerzitien, stille Tage, Einkehrtage, also das Thema Erholung, Ruhe und einmal aus dem Alltag aussteigen, dass das zunimmt. Wie spürt ihr das hier? Also hast du auch das Gefühl, dass diese Sehnsucht nach Ruhe, Einkehrtagen, nach Stille zunimmt?
Ich kann auf alle Fälle sagen, dass alle Veranstaltungen, die wir in diesem Bereich anbieten, ob das ein einzelner Oasentag ist oder ob das ein Einkehrwochenende ist im Advent oder in der Fastenzeit oder auf Ostern oder ob das wirklich eine ganze Woche auch im Schweigen ist. Es fällt nicht aus. Also die Leute kommen, es gibt die Anmeldungen und die Leute kommen, weil sie oft in ihrem eigenen Umkreis, im eigenen Verwandten, Bekannten, Freundeskreis niemanden mehr haben, wo man Glauben thematisieren kann. Wenn dann irgendwo über Kirche schimpfen, ja, aber wo man so des eigenen Sehnsucht nochmal Raum gibt oder sie thematisiert oder sich über Glaubenserfahrungen austauscht, wo ich mit jemand über einen Bibeltext einmal ins Gespräch komme, oder das fehlt ganz vielen. Und da sind solche Orte, wo das angeboten wird, wo Leute dann auch zusammenkommen, die genau das suchen. Da entsteht so etwas wie ein Stück Glaubensgemeinschaft. Mhm. Ich bin nicht allein. Man braucht zunehmend einen Grund, einen Erklärgrund, warum man Christin oder Christ ist, warum man das noch immer leben will. Nicht irgendwo anonym für sich im Wohnzimmer, sondern auch so in Gemeinschaft mit anderen und warum man Sehnsucht hat, das auch zu nähern und denen ein Fundament zu geben. Und da sehen wir als Dombosco-Schwestern schon auch einen Auftrag, das den Menschen zu bieten.
Diese Nahrung anzubieten.
Das war auch Dombosco. Dombosco wird immer mit Kinder- und Jugendarbeit verbunden und das stimmt ja auch so, aber es war ihm immer auch diese Dimension wichtig, im Volk einfach auch den Glauben zu verankern, etwas zu geben, dass sie nicht einfach irgendwo stehen bleiben, sondern eben auch ein Stück weiter wachsen können. Und das ist neben Kindergarten und Hort, die wir haben, auch eine Dimension, wo man sagt, wir wollen den Leuten Nahrung geben für ihr Glaubensleben, anbieten.
Genau. Kannst du uns ein bisschen von eurem Angebot erzählen? Was bietet ihr da jetzt als Nahrung an?
Also das eine sind die Oasentage, wo wirklich einmal im Monat Menschen kommen, die sich unter der Woche auch einmal einen Tag freinehmen können und sagen, einen Tag, das ist immer Donnerstag, aussteigen aus meinem Alltag, anderen Menschen begegnen. Es gibt meistens so eine stille Zeit zum Ankommen in der Natur, runterkommen, einen biblischen Impuls, der dann auch miteinander ein Stück erarbeitet wird oder verarbeitet wird. Gutes Essen, Austausch, stille Zeit, mit einer guten Jause aufhören. So den Alltag unterbrechen, um gestärkt durch das, was angeboten wird, ist und was im Austausch passiert ist, wieder nach Hause in den Alltag zu kehren. Dann eben die Kurzexerzitien in der Fastenzeit um den Advent, so von Freitag bis Sonntag. Das ist jetzt nicht durchgehendes Schweigen, aber es gibt so Ruhezeiten, Schweigezeiten zur persönlichen Reflexion. Die Natur ist eben auch sehr wichtig und wir haben einen großen, schönen Garten. Wir haben außerhalb des Gartens viel Gelände. Man ist bald einmal im Wald oder auf anderen Wiesen. So in dieser Mischung von Impuls, von Austausch, von persönlicher Zeit, das schätzen die Leute auch und gehen wieder gestärkt nach Hause. Und dann eben auch verschiedene Formen von Exerzitien, von Vortragsexerzitien, wo irgendjemand Impulse gibt am Tag, von ignatianischen Einzelexerzitien, wo man vorwiegend von der Bibel lebt, dann Bibliodrama-Exerzitien, wo auch spielerisch nochmal Wort Gottes lebendig wird, so im Exerzit. Auch seit 2 Jahren bieten wir wieder die Ostertage an. Leuten geht oft das tiefere Wissen verloren für das, was wir eigentlich feiern, was wir zu Ostern feiern. Und so können Donnerstag, kein Freitag, kein Samstag, Ostersonntag miteinander feiern, auch wieder in dieser Mischung von Stille, von Austausch, von Impuls, von gemeinsamem Erleben, wird, glaube ich, nochmal lebendiger. Ein Stück was Persönliches. Und
ich habe was gelesen auf der Website, was mein Interesse sehr geweckt hat. Und das sind die Mutter-Kind-Exerzitien. Ich habe das noch nie gelesen, wirklich. Ich glaube auch, dass es einzigartig ist in Österreich. Ich habe jetzt nichts anderes gefunden. Was ist das? Was kann ich mir unter Mutter-Kind-Exerzitien vorstellen?
Das, was im Wort steckt. Das sind Exerzitien für Mütter mit Kindern. Und das ist so eben, das war das Dilemma einfach auch von Menschen, die vor allem auch unsere Schwester Hanna als Jugendliche begleitet hat, als junge Erwachsene, und dann hat eine mal gesagt, ich würde so gern wieder einmal Exerzitien machen, aber da werde ich wohl warten müssen, bis dass meine Kinder groß sind. Und aus dem heraus sind diese Mutter-Kind-Exerzitien entstanden. Das heißt, die Mütter kommen, können ihre Kinder mitnehmen, dann gibt es am Vormittag Kinderbetreuung und am Nachmittag Kinderbetreuung, sodass die Mütter Zeit haben für sich, für ihre Gottesbeziehung auch für den Austausch mit anderen Müttern, mit kleinen Kindern. Die haben am Vormittag, gibt es einen Input, einen spirituellen, dann haben sie Zeit, in der Stille zu bleiben, bei anregenden Fragen zu bleiben, in die Natur zu gehen, auch einmal wieder auszuschlafen, nicht daran denken zu müssen, was machen meine Kinder gerade und wie kriege ich jetzt da Essen her, sondern sich jeden Tag an den gedeckten Tisch setzen zu können. Mittags sind sie dann wieder mit den Kindern, verbringen die Mittagszeit miteinander, am Nachmittag haben sie wieder Zeit für sich. Wenn es möglich ist, wird auch Gottesdienst gefeiert. Die Abendessenszeit haben sie wieder mit den Kindern. Und den Abend verbringen sie dann wieder nochmal so in der Gruppe, auch im Austausch und Tagesrückblick, Tagesabschluss. Und die schätzen es einfach sehr, 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 sehr einfach, nur mal wieder die Erfahrung zu machen, ich habe Zeit für mich, ich habe Zeit für mich. Ich darf mich selber wieder einmal wichtig nehmen.
Ich weiß, meine Kinder gut aufgehoben.
Genau, das ist es. Und es ist auch das Angebot vom Begleitgespräch, das heißt so zweimal in diesen 5-6 Tagen können Sie sich zum Gespräch anmelden, um das, was einfach auch Sie bewegt, was Sie beschäftigt, Blick auf die Kinder, auf Partnerschaft, auf Glaube, dass das irgendwo auch einen Raum kriegt. Mhm. Es ist einfach so, wenn es still wird, meldet sich das, was im Alltag einfach untergeht oder auf die Seite geschoben wird, weil es zu mühsam ist. Und das ist auch die Chance, so aufzutanken und gerade auch der Austausch dieser jungen Mütter ist was Kostbares für sie.
Jetzt ist bei diesem speziellen Angebot die Zielgruppe ja sehr klar. Mhm. Wie ist es generell bei euren Angeboten? Wer nimmt die Angebote in Anspruch? Wer sind die Menschen, die zu euch kommen?
Wenn ich jetzt spreche von uns als geistlichen Zentrum, mit dem, was wir als Eigenveranstaltungen anbieten, das ist ja gesehen aufs ganze Haus ja der kleinere Teil, weil sonst die Leute ja auch das Haus buchen, entweder auch für Exerzitien oder für ein Seminar, für eine Klausur, für eine Tagung, für eine Fortbildung, für einen Lehrgang, eben auch als Tagungshaus nützen. Die Leute, die zu uns kommen, zu den Veranstaltungen, die wir anbieten, sind Menschen, ja, die suchen. Die suchen hinter allem, was sonst ihren Alltag ausmacht, ein bisschen mehr. Und sie wissen, dass sie dieses bisschen mehr bei uns kriegen. Deswegen machen wir es ja auch. Wir müssen nicht irgendein Tagungshaus aufrechterhalten, damit Leute irgendwo zum Tagen hingehen können. Es geht uns letztlich darum, Menschen, die um ihre Sehnsucht wissen, diese Sehnsucht, die eben über das hinausgeht, was so den Alltag halt ausmacht, eben auch diese transzendente Dimension, die öffnet auf Gott hin, die in diese Richtung entweder unterwegs sind oder wieder neu suchen müssen. Es war wirklich auch eine interessante Erfahrung. Wir haben im Herbst diese Exerzitien im Alltag angeboten, so mit diesen 5 Gruppentreffen einmal in der Woche und zwischendurch mit dem persönlichen Impulsheft unterwegs sind. Und da waren Menschen drunter, die am Ende gesagt haben, oh, es muss irgendetwas weitergehen. Da war jetzt Raum für etwas, von dem ich möchte, dass es nicht gleich wieder einschläft und verloren geht. Könnt ihr nicht irgendetwas mit uns weitermachen? Und dann haben wir gesagt, ja, im Frühjahr starten wir mit Bibelteilen. Und es war dann nicht Bibelteilen in dem Sinn, wir sind dann auf diese Filmserie gestoßen, The Chosen, und haben Bibelfilmabende angeboten. So eine Sequenz anschauen, drüber ins Gespräch kommen, austauschen, mit dem Gebet abschließen und eine Woche später die nächste Sequenz. Das haben wir so 5-mal gemacht und wir werden es im Herbst wieder so einen Block machen. Weil da beim Menschen über diese Exerzitien im Alltag etwas angesprochen worden ist, was sie gesagt haben, ich möchte mehr. Die haben so grundsätzlich eine katholische Sozialisation erhalten und dann ist was verloren gegangen oder nicht weitergewachsen. Und dann kommen sie in eine Lebensphase, wo neue Fragen auftauchen. Vielleicht waren sie zwischendurch auch einmal weg. Und sagen, Kirche, Pfarre, dort finde ich nicht das, was ich suche. Und bei uns finden sie dann etwas, wo sie sagen, ja, das ist das, was ich brauche, das ist das, was mir gut tut. Und da ist es eben auch so dieses anderen Menschen begegnen, die in einer ähnlichen Situation sind. So zu wissen, ich bin da nicht allein unterwegs mit meinen Fragen, mit meinem Suchen, mit meinem Glauben, mit meinem Zweifeln, mit meinem Ringen, mit meinem mich annähern und wieder rausfallen und so, sondern zu wissen, da sind auch andere unterwegs und das stärkt einfach. Und wir selber, muss ich schon auch sagen, die wir diese Angebote machen, es ist auch für uns immer wieder eine Bereicherung. Wir sind ja nicht nur die Gebenden, wir sind ja auch die Empfangenden, weil jeder Mensch, der sich einbringt, der da ist, ist eine Bereicherung auch für uns. Es ist dieses Geben und Nehmen.
Hast du das Gefühl, dass das auch immer mehr wird, dieses spirituelle Verhungern, dieser fehlende Austausch, dass man sich schämen muss zu glauben oder in der katholischen Kirche zu sein?
Das glaube ich schon. Die katholische Kirche, evangelisch, ja nicht viel anders. Sie stehen einmal nicht hoch im Kurs. Es geht sehr viel an Glaubensnormalität so im Alltag verloren, damit auch an Glaubenswissen. Das dünnt sich einfach aus. Das ist nicht mehr vorauszusetzen, dass jemand weiß, was Ostern ist und was Weihnachten ist und geschweige denn die anderen Festtage dazwischen oder warum es beten tun ja mehrere noch, aber so wirklich sich als Glaubende bekennen und outen und da aktiv sein, das schwindet und damit auch das Glaubenswissen. Mir hat einmal kürzlich jemand gesagt, an der Uni Innsbruck, aber auch an den anderen, also katholischen Fakultäten, die Inskriptionen sind so in den Keller abgestürzt, damit geht auch Glaubenswissen einfach immer mehr verloren. Und da glaube ich schon, dass das auch ein Auftrag von Kirche ist, auch von Ordensgemeinschaften. Dort, wo man sein will, wir machen es halt im niederschwelligen Bereich und da ist es aber wichtig.
Ja, und das ist ja auch die Expertise von Ordensgemeinschaften, geistliche Nahrung zu bieten, Spiritualität.
Haben natürlich andere auch, die daraus leben und tun sie auch, aber also als Ordensgemeinschaft ist es natürlich, haben unser Leben so ausgerichtet, dass wir sagen, das ist unsere Mitte, auch wenn wir selber immer wieder schauen müssen, dass wir das auch nähern, sonst geht es auch in der Arbeit irgendwann unter. Also das bleibt auch für uns eine Herausforderung, immer wieder zu sagen, Zeit für Gebet, Zeit für Exerzitien, Zeit für Meditation, für Anbetung. Aber wenn man das vernachlässigt, dann ist mir irgendwann noch, hat man nichts mehr zu geben. Dann kann man zumachen. Dann kann man wirklich zumachen.
Eben, wenn man es selbst nicht mehr pflegt, wird man es auch nicht weitergeben können. Dann, ja. Ich überlege jetzt nur gerade so, weil ich mir denke, auf der einen Seite hören wir von dieser Sehnsucht nach der spirituellen Nahrung, von Einkehr, stillen Tagen. Und dann ist es aber, glaube ich, trotzdem extrem schwierig, diese Menschen, die diese Sehnsucht verspüren, aber irgendwo weit weg sind vom Glauben, zu erreichen. Das schwirrt mir gerade so durch den Kopf herum, dass man auch diese Menschen dann erreicht, die doch nahe weg, also nahe weg, die doch weit entfernt sind. Wie ist das bei euch? Kommen zu euch Menschen, die schon sehr im Glauben gläubig sind, mit der Kirche noch was anfangen können? Das noch klammer ich jetzt aus, also mit der Kirche was anfangen können. Oder sind es auch Menschen, die kirchenfern sind?
Also die, die sich zu unseren Veranstaltungen anmelden, die haben grund genommen noch so einen Grundbezug. Die wissen noch ungefähr, worauf sie sich da einlassen. Die sind vielleicht einmal abgedriftet, aber nicht so, dass das Grundlegendes verloren gegangen wäre. Das andere ist, das ist eben in unserer Diözese eben durch einen Diözesanenprozess stark angeregt auch und mitgetragen vom Bischof Hermann Glättler. So diese, wie kann man auch die, die so nie mehr etwas gehört haben oder kaum noch etwas gehört haben, wie kann man die auch erreichen? Das ist schon einiges im Versuch, da etwas aufzubauen. Wir sind auch zur Mitarbeit eingeladen. Es ist eine Frage auch der Kapazität. Wir sagen, wir machen dies, von dem wir wissen, dass der Menschen auch gut tut und dass es auch nährt mit den Griffen, die wir haben. Und es ist eine gute Ergänzung auch zu dem, was auf diözesaner Ebene einfach auch passiert. Und sie wissen es auch zu schätzen, dass wir hier das auch anbieten für die Menschen.
Jetzt haben wir so gehört, was euer Auftrag hier ist oder euer Wirken hier. Die Don Bosco-Schwestern sind ja weltweit tätig. Mhm. Kannst du uns einen Überblick mal über Österreich geben? Wo seid ihr da überall und wo sind so eure Wirkungsbereiche?
Mhm. Wir haben, wenn wir jetzt im Osten beginnen, in Wien eine kleine Gemeinschaft, die jetzt weniger noch auswirken will. Eine Schwester geht so in die Tagesbetreuung, ehrenamtlich bei den Maltesern in einem Altersheim, begleitet dort einfach ältere Menschen, macht Besuchsdienste, macht kleine Erledigungen für sie. Das ist schon seit vielen Jahren und sehr, sehr gern, ist dort sehr geschätzt. Eine macht in der Schule Pfotendienst, eine ist im Kindergarten tätig. Dann haben wir Vöcklabruck in Oberösterreich, den großen Schulstandort, die Ausbildung zur Kindergartenpädagogin auf mehreren Schienen und den wirtschaftlichen Zweig, also die einjährige, dreijährige und fünfjährige für wirtschaftliche Berufe. Wir haben dort auch zwei Gemeinschaften und der eine ist in der Wohn- und Pflegestock für die älteren Mitschwestern, dass die ihren Lebensabend auch noch gut versorgt sind und schön gut leben können. Und die anderen sind die den Schulbetrieb noch mittragen, auch aktiv. Dann in Salzburg haben wir eine Wohngemeinschaft für Studentinnen, also leben Studentinnen mit den Schwestern also in einem Haus einfach zusammen, teilen manches miteinander und gehen so dann auch wieder Studentinnen gehen an die Uni, die Schwestern gehen ihrer Arbeit nach und dann gibt es auch so das gemeinsames Wohnzimmer, gemeinsame Küche. So. Und dann hier in Tirol ist außer unserem Standort hier in Baumkirchen noch in Stams. Dort ist ein sozialpädagogischer Schwerpunkt mit sozialpädagogischen Wohngruppen für Mädchen, die über die Jugendwohlfahrt zugewiesen werden. Also so die gängigen Wohngruppen, aber dann auch so Wohngruppen für die Älteren, so, die dann eine größere Freiheit haben, aber auch noch begleitet sind, dass wenn sie mit 18 aus der Betreuung dann rausfallen, nicht einfach von einer Heimstruktur ins persönliche Leben gehen, sondern manches auch gelernt haben, was sie dann brauchen in der Selbstständigkeit, wenn eben das Familiensystem nicht trägt. Und Kindergarten ist auch dabei und Hort, Volksschulhort. Das ist es in Österreich, aber weltweit sind wir in 96 Nationen präsent. Schwerpunktmäßig überall im Bereich von Bildung, Begleitung, Beheimatung, das sind unsere drei Begriffe, mit denen wir es zusammenfassen von Kindern und von Jugendlichen und eben auch von Familien. Kinder und Jugendliche sind unterstützt, wenn man Familien stärkt.
Du hast auch dein Leben sozusagen Gott gewidmet. Was war deine persönliche Berufung? Warum bist du Ordensfrau geworden? Warum Don Bosco-Schwester?
Ich habe die Don Bosco-Schwestern kennengelernt nach meiner Hauptschulzeit. War dann in Vöcklabruck eben, habe dort die Fachschule für wirtschaftliche Frauenberufe, hat es damals geheißen, gemacht. Ich wollte dort eigentlich gar nicht hin. Wer weiß nach der Hauptschule mit 14, was er denn will. Mein Vater hat mich in Richtung Handelsschule orientiert. Die Mama hat gesagt, wie wäre es mit Vöcklabruck, so wirtschaftlichen Zweig. Und ich bin dann halt mitgegangen zum Tag der offenen Tür. Und dann war es für mich eindeutig, dass dort mein Platz ist. Ich habe dort einfach eine Atmosphäre wahrgenommen, die mich angesprochen hat, dass ich gesagt habe, ich mache dort mein 9. Schuljahr. Und wenn ich keine Lehrstelle finde, ich habe mich sicherheitshalber für die 3-Jährige angemeldet. Aber es war dann für mich überhaupt kein Thema, mich nach einem Jahr, nach einer Lehrstelle umzuschauen, weil ich in dieser Schule, und ich war damals auch im Internat, Heimat gefunden habe. Das war schön, mit den anderen in dieser Internatsgemeinschaft beisammen zu sein. Ich habe sehr viel Wertschätzung erfahren. Ich habe erfahren, wie sehr sich die Schwestern auch bemühen, uns einen schönen Internatsalltag zu machen. Ich habe sie so normal erlebt. Und es ist etwas, es passiert auch so dieser ganz normal gelebte Glaube, den ich von zu Hause mitbekommen habe. Also wir waren praktizierende, Christentischgebet oder Sonntagsgottesdienst war irgendwo normal. Aber es waren die Jahre, wo ich den Glauben als etwas entdeckt habe, was mir wichtig ist. Nicht mehr, weil ich es einfach so gelernt habe und weil es daheim so üblich war, sondern ich habe gemerkt, mir bedeutet es etwas. Mein Tag ist anders, wenn ich ihn mit Gott beginne. Und das war ein Stück einfach der Alltag, aber es waren vor allem auch die außerschulischen Angebote, die die Schwestern gemacht haben. Pfingsttage haben wir immer hier in Baumkirchen verbracht. Das war ein Highlight, so diese Erfahrung zu machen. Boah, das sind andere junge Leute, die auch sich vom Glauben begeistern lassen. So singen, wandern, beten, reden miteinander, basteln, so kreativ sein. So diese Kombination, das haben die Schwestern immer verstanden. Und das ist es auch, was wir heute noch machen. Diese Mischung, nicht einfach mit Vorträgen und Katechesen zumauern, sondern so das ganze Menschendasein mit allem. Ja, und so war am Ende der 3. Klasse, war für mich klar, so innen drin war es für mich klar, das ist auch mein Weg. Ich möchte auch so leben, aber ich habe mich gefürchtet, dass diesen Gedanken irgendjemand erraten könnte. Und es hat mich dann eine Schwester noch angesprochen darauf, bevor ich die Schule verlassen habe. Ich habe ein bisschen ausweichend geantwortet, aber sie hat es schon verstanden. Und dann war es nochmal ganz wichtig, dass ich völlig den Kontext gewechselt habe. Ich habe dann hier in Tirol die Ausbildung zur Erzieherin gemacht. War eine sehr, sehr herausfordernde Zeit, auch für mich persönlich, vom Wachsen und Reifen. Und ist zunächst mein Glaubenskonzept einmal zusammengebrochen, komplett, also ziemlich. Das war ein starkes Rudern nachher, ein ganz tiefes Hinabsteigen in den Abgrund, so keinen Halt mehr auch so zu haben und mich dann nochmal neu auszurichten. Gott mein Leben übergeben und gesagt, schau du, was aus meinem Leben noch werden soll. Und in diese Phase hinein sind dann wieder diese Pfingsttage gefallen hier beim Kirchen. Ich habe mich angemeldet und es war nochmal so entscheidend, dass mich damals dann der Priester, der so ungefähr gehört hat von dem, was ich vorhabe nach der Schule, wie ich es ihm dann erzählt habe, gesagt, Maria, glaubst du nicht, dass Gott was anderes mit dir vorhat? Also ich habe diese Zusage, diese Frage noch einmal gebraucht. Glaubst du nicht, dass Gott was anderes mit dir vorhat? Mhm. Und in dem Augenblick habe ich gewusst, ich laufe davon. Ich laufe vor etwas davon, was ich im Herzen schon lange gespürt habe, dass das mein Weg ist. Ich wollte es nicht wahrhaben. Ja, das ist gerade mal so ein Kartenhaus zusammengefallen. Ich habe dann so geweint, weil gerade so meine Pläne so geplatzt sind und ich habe zugleich einen ganz tiefen Frieden gespürt. Das Tränen einerseits, sondern tiefen Frieden, weil ich gewusst habe, ja, ich laufe davon. In meinem Herzen weiß ich schon länger, wo es lang geht. Und dann habe ich mich entschieden.
Wow. Und dort, wo du eigentlich Feuer gefangen hast bei den Pfingsttagen in Baumkirchen, bist du nach Stationen über Provinzleiterin etc. dann hier als Leiterin gelandet. Da war einige Stationen dazwischen.
Ausbildungsphasen, dann war Studium, dann war ein bisschen Schuldienst, dann war, ja, dann sind die Leitungsaufgaben gekommen. Und Leitungsaufgabe hier heißt Betten machen, Dienstpläne machen.
Alles, Küche waschen,
alles, was man braucht, wenn man irgendwo einspringen muss.
Wenn man ein großes Haus.
Plan machen, unsere Angebote und so. Mhm. Also langweilig ist mir nie geworden, die Aufgaben waren stets vielfältig mit jeder neuen Aufgabe.
Das glaube ich dir.
Bin ich neu herausgefordert gewesen und auch jede Herausforderung ist eine Einladung zum Wachsen.
Und etwas Neues dazu zu lernen. Eben. Und auch hier geht es immer wieder weiter wahrscheinlich.
Ja.
Und immer wieder mit neuen Ideen und Angeboten. Ja. Schwester Maria, danke für den auch persönlichen Einblick über deine Berufung und für das spannende Gespräch auch über diese geistliche Nahrung, die man bei euch auch bekommt. Alles Gute auf die weiteren 550 Jahre dieses Schlosses, oder?
Okay, ja, geben wir in Zukunft.
Genau. Danke dir.
Danke auch.
Falls Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Orden on Air, den Podcast der Ordensgemeinschaften Österreichs, können Sie auf unserer Website www.ordensgemeinschaften.at oder überall, wo es Podcasts gibt, hören. Falls Sie uns etwas mitteilen möchten, schreiben Sie uns gerne an medien@ordensgemeinschaften.at.